Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links, vorne im Gastraum des Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Bei mir ist Silke Helwig, Chefredakteurin des Weserkurier. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und Tim Großmann, Bürgerparkdirektor.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Seit 12 Jahren, genau, fast genau, ne? Inzwischen, seit ein Dutzend Jahren, 12,5 Jahren schon.
Ja. Mhm.
Über den Bürgerpark gibt es ja mehr zu reden als früher. Das liegt auch am Klimawandel. Damit haben Sie viel zu tun. Kann mich noch erinnern, dass 2020 durch Corona hatten Sie ja ein Finanzierungsproblem. Hat sich das inzwischen eigentlich gelöst? Haben die 4 Jahre gereicht, um das auszugleichen?
Ja, das hat gereicht. Wobei man natürlich sagen muss, das Geld, was wir dort in der Zeit verloren haben, das ist auch weg.
Ja.
Also natürlich mussten wir das so nach und nach aus anderen Quellen wieder ergänzen. Also der Haushalt ist geregelt, der ist in Ordnung wieder. Aber das, was wir in der Zeit verloren haben an Einnahmen, die sind natürlich nicht wiedergekommen, das Geld, das ist weg.
Was heißt das denn konkret, dass weniger Bäume gepflanzt worden sind, als man hätte pflanzen wollen, zum Beispiel?
Man hat überall so ein bisschen gespart, ne? Nicht an einer konkreten Stelle jetzt, dass man das im Park sehen würde. Aber was wir da an Einnahmen verloren haben, in der Gastronomie zum Beispiel oder in der Tombola, das ist einfach weg. Wir haben ja auch Sonderspenden.
Ach ja, die Gastronomie kam ja noch dazu.
Ne? Mhm. Es stand ja phasenweise ein Viertel unserer Einnahmen zur Diskussion. Mhm. Ob es jetzt Minigolf ist, ob es die Gastronomien waren, ob es die Tombola war. Mhm. Und da ist ja auch eine ganze Menge ausgefallen.
Aber Sie haben ja mehr Spenden auch bekommen, ne? Da gab es ja mal einen extra Spendenaufruf sozusagen.
Und da sind wir ja auch dem Weserkurier dankbar.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Eigentlich
das war ja nett. Also das muss man ja ehrlich sagen, dass Sie uns auch ein Forum geboten haben, dass wir das auch mal kommunizieren konnten. Das hat in der Tat sehr geholfen.
Ja. Haben die Bremer eben auch reagiert, ne? Und wollten ihren Bürgerpark dann nicht im Regen stehen lassen, sondern das Gegenteil. Aber dadurch, dass die Sommer heißer werden und dass und mehr Regen auf einmal runterkommt, haben Sie doch auch mehr Ausgaben, oder nicht? Oder ist das nicht aufwendiger?
Doch.
Können Sie das mal beschreiben, was genau das ist?
Ich hoffe, wir haben heute eine Menge Zeit.
So umfangreich ist das?
Ja, nein, der Klimawandel, der kommt uns leider an jeder Ecke entgegen. Von ganz kleinen unscheinbaren Dingen, die der Gast natürlich gar nicht so wahrnimmt, bis hin eben auch zu diesen großen Sachen. Also das Plastische ist natürlich, wenn das so trocken ist, haben wir mehr Wässerungsaufwendungen. Wir haben in diesem Frühjahr haben wir über 150 Bäume gepflanzt. Und Gottlob ist das Wetter ja im Moment ganz wunderbar für die Bäume.
Im Moment haben Sie kein Grundwasserproblem, ne?
Überhaupt nicht.
Aber Sie müssen die jungen Bäume länger wässern, statt 3-5 Jahre. Ne? Ich glaube, das hatte neulich Ihr Chefgärtner auch dem Weserkurier.
Ja, aber einfach das Schlimmste ist immer das erste Jahr. Also als ich angefangen habe vor 12 Jahren, wir haben die Bäume gepflanzt, die sind ordentlich angewässert worden. Dann sind wir vielleicht im Sommer 1-2 Mal mit dem Wasserwagen vorbeigekommen. Und dann war die Sache erledigt. Also wir reden über so 2-3 Wässerungen. Mhm. Die letzten Jahre waren wir 10-mal, 12-mal, 15-mal an jedem Baum, um die zum Einwachsen zu bringen. Und das kann man ja einfach dann monetär mal hochrechnen. Ne? Zeitaufwand, Maschineneinsatz.
Mhm. Ja, also könnten das auch Ehrenamtliche machen?
Nein.
Schade, weil das kann man sich ja vorstellen, dass man einen findet, der sagt, am besten von zu Hause, aus der Parkallee, mit der Gießkanne über die Straße gehen und die neuen...
Also einmal wässern heißt, so ein Baum bekommt dann so zwischen 50 und 100 Litern.
100 Leute mit einer, naja, 100.
Ja, okay, müsste man eine Menschenkette bilden. Sie haben aber jetzt angesichts, mein Kollege hatte sich schon mal mit dem Thema beschäftigt, dass Trockenheit.
Dass Regenwasser gesammelt wird mehr als vorher.
Dass Trockenheit nicht vom Tisch ist, obwohl es jetzt gerade im Moment so viel regnet.
Ja.
Aber Sie sich ja weiter da auch Gedanken machen. Sie haben da die Aussage getroffen, dass Sie versuchen werden, mehr Wasser im Park zu belassen.
Ja.
Was heißt das konkret?
Der Bürgerpark an sich, von seiner Anlage her, haben wir ja immer. Dankeschön. Haben wir immer eigentlich mit zu viel Wasser zu tun gehabt. Wir haben ja immer einen sehr hohen Grundwasserstand gehabt bei uns. Und die ganzen Gräben, die Sie so im Park sehen, die dienten ja früher alle der Entwässerung des Parks.
Das heißt, bisher wollten Sie eigentlich das Wasser loswerden?
Ja, und zwar war das auch immer dringend notwendig. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit eigentlich immer so Ende Oktober, Anfang November, haben wir unsere Überläufe zum Torfkanal aufgemacht und haben Wasser aus dem Park herauslaufen lassen, weil wir sonst viel zu viel Wasser im Park gehabt hätten, was auch den Bäumen geschadet hätte. Sie kennen ja alle die Blocklandwiesen, ne, hinter der Autobahn, wie das da im Winter aussieht, wie hoch das Wasser steht. Das ist ja bei uns nicht anders gewesen. Und das heißt, alles im Park war auch darauf ausgerichtet, das Wasser rauszubringen. Das heißt, die Gräben haben auch alle ein Gefälle aus dem Park heraus, das Wasser rauszubringen. Und das hat sich einfach seit 2018, das war für uns dieses Kippjahr, hat sich das grundsätzlich geändert. Wir haben da Trockenheit gesehen, die man vorher so im Park noch nie gesehen hat. Und das heißt, wir machen jetzt eben nicht Ende Oktober alles auf und lassen rauslaufen, sondern wir halten so viel Wasser, wie wir eben technisch vertreten können, im Park zur Versickerung, Zurückhaltung. Und erst wenn wir wirklich den Eindruck haben, so jetzt kommt es langsam oben raus, dann machen wir es auf und lassen rauslaufen.
Nochmal zurück zu den höheren Kosten. Also das eine ist, man muss die jungen Bäume mehr wässern.
Ja.
Das zweite ist, es gibt mehr Schäden an den Bäumen, ne?
Ja.
Durch lange Hitze.
Ja, beziehungsweise einfach, wir hatten das ja im letzten Juli, da hatten wir ja Ende Juli hier so einen Gewittersturm, der im oberen Parkteil durchgegangen ist. Da haben wir 50 Bäume verloren.
50?
50. So, dann kann man ja mal hochrechnen, was das kostet, die alle aufzuarbeiten. Also aufsägen, häckseln, Holz entsorgen und so weiter und so fort. Das hatten wir in dem Umfang früher nicht. Das ist deutlich mehr geworden in den letzten Jahren.
Gibt es auch mehr Schädlinge?
Ja.
Was sind das denn? Sind das invasive Arten oder sind das ganz normale Borkenkäfer, die es schon ewig sozusagen gibt?
Sowohl als auch. Also Borkenkäfer gab es ja schon immer. Aber der freut sich natürlich, wenn das so lange trocken und heiß ist, dann vermehrt er sich explosionsartig und richtet eben auch die Schäden an.
Und was gibt es noch? Neulich stand in der Bildzeitung, haben wir gelesen, was über die Amok-Ameise. Aber ich weiß nicht, ob die Amok-Ameise wütet angeblich bis jetzt nur in Süddeutschland, aber vor allen Dingen, da geht es, glaube ich, nicht um Bäume. Ne?
Also bei den Baumschädlingen sowohl, ob es jetzt Pilze sind, ob es Viren sind, ob es Insekten sind, da taucht in der Fachpresse alle halbe Jahr, glaube ich, taucht irgendein neues Tierchen auf, was wir vorher nicht kannten.
Eichenprozessionsspinner waren mal eine Zeit lang das Thema, wo ganz viel...
Der bleibt auch.
Jetzt sind es ja die neuen Superschnecken, die spanische Wegschnecke.
Ja, die tut unseren Bäumen natürlich nicht so weh, aber die haben wir natürlich auch.
Leiden sie auch darunter, dass es dieses Jahr so viele gibt?
Ja, immens.
Oder glitschen dann nur die Besucher drauf aus?
Es ist mehr für die Kleinarbeit etwas anstrengend. Den Bäumen tun die natürlich nichts. Aber wir sehen halt im Park Unmengen an Schnecken. Und da, wo wir halt ein bisschen aufwendigere Pflanzungen haben, da sitzen die natürlich auch drin. Und die fressen auch Pflanzen in diesem Jahr, die sie sonst noch nie gefressen haben.
Ja, interessant.
Aber sie gucken da schon hin. Sie gucken schon, was kommt da an invasiven Arten im Zweifelsfall auf uns zu.
Aber die spanische Wegschnecke ist ja keine invasive Art.
Nein, aber...
Nein, meines Wissens schon.
Aber die gibt es doch schon seit Ewigkeiten.
Die heißt aber nicht umsonst spanisch, würde ich sagen.
Ja, gut.
Also die kommt schon, die
ist schon länger da. Ich dachte, invasive Arten sind die aus Südamerika oder China in Containern hierher kommen. Nur Spanien, das ist ja nicht so weit. Gut, für eine Schnecke dauert es ein paar Jahre. Aber.
Also für uns ist ja so, die geografische Barriere sind ja die Alpen. Ne? Was kommt über die Alpen oder nicht? Ne? Und da taucht ständig was Neues auf. Also der berühmte Eichenprozessionsspinner, der ist da. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Haben wir im Park zum Glück noch keine größeren Probleme mit gehabt. Aber das wird kommen, ganz sicher.
Also der, dann die Borkenkäfer, spanische Wege.
Fuchsbäume gibt es wenig im Park?
Jetzt fast gar keine mehr.
Wie heißt das Tier denn?
Der Buchsbaumzünsler.
Buchsbaumzünsler.
Zünsler?
Zünsler. Das ist mehr ein Problem für meinen lieben Kollegen Clark in Hannover-Herrenhausen mit seinen 14 Kilometer Buchshecken. Der hat ein ernstes Problem.
Ist das ein Käfer, der Zünsler, oder ist das eine Motte? Oder was ist das?
Eine Raupe, glaube ich.
Eine Raupe und dann eine Motte.
Ah ja. Was gibt es denn noch für Schädlinge, also Tiere?
Wir haben ja auch schon seit Jahren diese Kastanienminiermotte.
Ach ja, genau. Das war auch mal ein Riesenthema.
Ja, da hat man sich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Aber was viel schlimmer ist, es gibt mittlerweile eine Bakterieninfektion an den Kastanien, die auch wirklich kaputt macht.
Mhm.
Und die gibt es auch erst seit 8 oder 10 Jahren. Die ist auch relativ neu.
Ist mir völlig, völlig fremd, dass Bäume Bakterien kriegen können.
Ja, Viren auch. Und Pilze.
Also der Klimawandel sozusagen ist zweimal durch zwei Sachen. Das eine ist die Hitze und das andere sind Gewitter, ne? Also, oder Starkregenfälle und sowas. Das ist natürlich auch, also die Warnungen, wann man den Park nicht betreten darf, sind Arten zugenommen, finde ich. Ne? Das war früher vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und jetzt ist es oft im Winter, im Herbst und meistens aber 2-3 Mal im Jahr. Ne?
Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Haftungskriterien auch immer mehr verschärft worden sind.
Ja. Halten die Leute sich da eigentlich dran?
Nein.
Ah ja, gut. Klare Frage, klare Antwort.
Einige ja, aber die meisten nicht. Nein, ja. Muss man einfach sagen. Also früher zum Beispiel war es so in der Rechtsprechung, ab Windstärke 8 war Sturm. Wenn dann was passiert ist, war es höhere Gewalt. Mhm. Mittlerweile geht die Rechtsprechung auch dahin, es wird trotzdem geguckt, ob der Baum wirklich sicher war oder ähnliches. Also wir hatten ja vor 2 Jahren einen schweren Unfall im Park im Januar. Da ist in den Medien gewarnt worden, in den sozialen Netzwerken, überall, bitte den Park nicht betreten, es ist Sturm angesagt. Jemand ist von einem großen Ast schwer verletzt worden. Trotzdem haben wir hinter die Diskussion, also es war Sturm, dokumentiert mit Auszug vom Deutschen Wetterdienst. Und trotzdem kam sie die Diskussion mit der Versicherung, Haftungsfragen, ähnliche Sachen, Baumgutachter. War der Baum richtig kontrolliert? Hatte der Vorschäden? Das hat es früher nicht gegeben.
Verstehe.
Also da sind die Ansprüche deutlich höher geworden. Aber das Thema, was Sie jetzt sagen mit Schädlingen, ist natürlich auch ein Klimathema. Früher sind die verfroren. Mittlerweile überleben die.
Ach ja, im Winter verlieren sie praktisch gar keine Schädlinge mehr, ne?
Kaum.
Ja.
Kaum. Also deshalb, der Klimawandel taucht wirklich an jeder Ecke auf.
Und eine Art, die neu auf sie zukommt, die aber nicht unter Insekten fällt, ist...
Sind E-Rollerfahrer.
Und ich dachte an Wölfe.
Beides ganz entzückende Tierchen.
Ja,
fangen wir mit den Wölfen an?
Fangen wir mit den Wölfen, weil da sind wir noch dichter bei der Tierwelt. Jetzt ist in Findorf im Parzellengebiet der erste Wolf gesichtet worden. Sie rechnen fest damit, dass die Wölfe demnächst auch im Bürgerpark haben.
Ja. Oder im Stadtwald.
Ja, also das allein von der nüchternen Logik her. Also es sind mehrmals Wölfe sicher dokumentiert worden im Blockland. Mit genetischem Nachdruck, mit Fotos, also die waren da. So, dazwischen ist die Autobahn, an der Universität ist diese große Autobahnbrücke. Warum sollen die nicht nachts um 3 oder 4 da mal einer rüberkommen? So, und wenn er in einem Unigelände ist, dann ist er auch am Unisee und im Stadtwald. Und junge Wölfe laufen meines Wissens pro Nacht mehrere Dutzend Kilometer, oder können sie laufen. Warum soll er nicht bei uns vorbeikommen?
Und dann?
Warten wir mal ab.
Also, aber Sie befassen sich doch mit dem Thema.
Ja, natürlich. Ne? Also jetzt nach dem Vorfall hat sich unser Tierpfleger im Tiergehege hat sich mit der bremischen, ich glaube, Wolfsberaterin, Beauftragten, hat sich getroffen. Die haben sich die Situation mal angesehen. Und das ist natürlich ein Thema. Wenn
dass im Tiergehege kein Tier gerissen wird zum Beispiel.
Ja, genau. Ne?
Also, weil wenn ein Wolf da mal Futter findet, dann ist er auch so schnell nicht mehr wegzukriegen. Ne?
Er bleibt so lange, wie er was findet, bis er aufgegessen hat quasi.
Naja, und wie sich die Spaziergänger oder Parkbesucher verhalten, ne?
Wenn die da Lebensmittel rumschmeißen, sowas. Ist das wirklich so, dass Wölfe auch, dass denen das reicht sozusagen?
Ich sag mal so, wir kennen das ja von den Wildschweinen in Berlin. Das Problem sind die Menschen, die anfangen, die Wildschweine zu füttern.
Ja, na gut, einen Wolf füttern, das ist aber schon ein bisschen schräg, oder? Meinen Sie, das gibt's?
Das würde mich in keinster Weise wundern.
Ich verstehe. Enten okay, aber Wölfe?
Waschbären.
Wir hatten neulich diese Nutrias, die erste Familie im Park. Da haben sofort Leute gestanden und haben...
Ja. Ist das Waschbären und Nutrias, haben Sie da auch Klagen? Oder dass die Population sich so vermehrt, dass Sie schon denken, es könnte, ist auffallend?
Also Waschbären haben wir noch keine gesehen, da haben wir noch keine Belege. Allerdings sagt man immer, wenn man Waschbären sieht, dann hat man genug.
Ah, okay.
Also da können durchaus welche sein. Und bei den Nutrias, das ist ja jagdbares Wild, das jagt unser Jäger. Hm. Da sehen wir zu, dass die möglichst schnell wieder verschwinden, weil die richten halt an den Ufern immense Schäden an. Also die brauchen wir nicht wirklich.
Was heißt jagen in dem Fall? Das heißt, sie stellen Fallen auf.
Die werden totgeschossen.
Oder die werden geschossen.
Zu welcher Uhrzeit?
Immer dann, wenn möglichst kein Jogger in der Nähe ist.
Aber da müssen ja auch andere Populationen so, müssen ja auch reguliert werden sozusagen. Da darf es ja auch nicht Kaninchen geben ohne Ende oder Rehe oder so.
Also der Bürgerpark ist Jagdrevier.
Okay.
Und wir haben ja ungefähr wir haben 20 Rehe im Park und Stadtwald ungefähr. Und die vermehren sich auch kräftig. Und da wird regelmäßig schießt unser Jäger. Auch genauso die Kaninchen, damit das nicht zu viele werden.
Gerade bei Kaninchen ist es ja auch wirklich, in Bremen gibt es ja jede Menge Kaninchen, ne? Sportgarten und so.
Reichlich, bei uns im Park auch, ja. Nein, und da guckt er halt hinterher.
Das war der Wolf. Sie rechnen also über kurz oder lang damit, dass der Wolf tatsächlich kommt.
Aber das eine ist, dass das Tiergehege sich darauf einrichtet und zusieht, dass der da nicht reinkommt. Aber mit Besuchern, als Besucher möchte man auch keinem Wolf so richtig begegnen. Schon gar nicht, wenn man so ein Chihuahua an der Leine hat.
Wäre wahrscheinlich nicht so gut. Also ich hörte von Bekannten, die wohnen in der Nähe von Hannover, etwas außerhalb. Und die haben auch selber Hunde. Und die sind mehrmals schon mit ihren Hunden Wölfen begegnet. Und die laufen nicht weg.
Die Wölfe? Nee, die Hunde wahrscheinlich.
Die Hunde,
aber die würden die Hunde ja auch fressen, schätze ich mal. Ne? Es gibt ja in Niedersachsen, gibt's solche Warnungen. Da wollte ich auch mal, ich habe ja auch einen Hund, mit dem spazieren gehen. Da war ein Schild, dass man Hunde da nicht freilaufen lassen sollte wegen Wölfen. Da bin ich gleich wieder rückwärts raus, weil natürlich rausgegangen. Egal ob mit oder ohne Leine. Aber stell dir vor, du begegnest einen Wolf und der vergreift sich an deinem Tier.
Ja, das bei uns auch. Also das ist da hinten nach St. Magnus raus, da ist der Wolf auch mehrfach dran vorbeigekommen. die Gefahr besteht dann natürlich. Ne?
Also jedenfalls das eine ist eben die Tiergehege und was sonst noch? Auch Warnschilder aufstellen würde irgendwann, wenn man es gesichert wüsste? Ne? Da muss man die Besucher ja natürlich wohl informieren. Ne?
Aber das wär ein Präzedenzfall, weil wie geht man mit einem Wolf in solch einer Parkanlage um?
Gab es das schon mal bundesweit, irgendwo in Süddeutschland oder so?
Meines Wissens nicht.
Weil Sie lesen ja Fachmagazine und sowas, schätze ich mal. Ne?
Ja, nee, von meinen anderen Parkleiterkollegen habe ich das auch noch nicht gehört. Aber per se steht der Wolf unter Schutz, der streng geschütztes Tier, den können Sie nicht einfach schießen?
Nee, ich weiß, die Diskussion in Niedersachsen ist ja ständig hin und her.
Und wenn der erstmal durch den Park läuft, dann läuft er da. Da kann man erstmal nicht viel gegen tun.
Außer wegbleiben.
Wegbleiben oder man muss dann wirklich mal die zuständigen Ämter in Bremen sich mal eine Meinung dazu bilden, wie man damit umgeht.
Ja, na, tolerieren kann man das natürlich nicht in so einem Park mit Kinderspielplätzen und so.
Also ich versuche gerade ein Gespräch zu führen, weil die mich angesprochen haben. Wir haben ja im Stadtwald einen Waldkindergarten. Und die machen sich durchaus schon mal Gedanken.
Ja.
Weil die rennen ja auch überall durchs Unterholz mit den kleinen Kindern durch, was ja auch richtig ist, so soll das ja auch sein. Ich hätte da nicht so ein besonders gutes Gefühl, wenn man da so mit 20 kleinen Kindern durchs Unterholz stromert und ich weiß, da ist immer ein Wolf in der Nähe.
Obwohl Wölfe haben ja schon Respekt vor Menschen, ne?
Grundsätzlich ja. Würden Sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen? Ich nicht.
Ich würde für gar nichts die Hand ins Feuer legen. Nee.
Also es ist ein interessantes Thema. Also wenn das, wir haben uns jetzt, wie gesagt, mit der Wolfsberaterin ausgetauscht. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir möglicherweise die Wiese vor der Meierei wolfsicher machen können, dass wir schon mal so ein bisschen vorbereitet sind, wenn da mal was passiert, weil da stehen ja auch die Kühe und unsere Schafe. Und jetzt warten wir erstmal ab.
Wenn es so Warnschilder gäbe, den Park nicht mehr mit Hunden betreten würden, wären Sie ganz dankbar. Ne? Sie gelten ja als Hundefeind unter den Hundebesitzern.
Ja, ich hörte davon.
Stimmt das nicht?
Nein. Ich mag Hunde eigentlich ganz gerne. Ich habe nur manchmal mit Hundebesitzern Diskussionen.
Weil die Hunde nicht anleihen.
Ja, genau.
Aber viele erhoffen sich ja so ein eingezäuntes Gelände, damit die Hunde da rumtoben. Aber da sind Sie absolut dagegen. Ne?
Sehe ich bei uns als denkmalgeschützte Anlage, sehe ich das nicht.
Ach, deswegen, weil sie denkmalgeschützt ist. Ja, ich fände es natürlich toll.
Als Hundebesitzerin, klar.
Ja, aber irgendwie haben Sie, wenn man mit Leuten darüber redet, dann weiß ich auch nicht, warum die den Eindruck haben, aber es kann sein, dass sie denen mal sagen sollen, gefälligst ihren Hund anleihen, weil viele lassen die ja wirklich ohne Leine da laufen.
Ich sag ja nicht, sie sollen mit ihrem Hund aus dem Park verschwinden, weil ich Hunde nicht mag, sondern ich sage nur, sie mögen ihn bitte an die Leine nehmen, weil ein Großteil der Hunde, ich sehe das ja, wenn versucht wird, den an die Leine zu nehmen. Das dauert ja dann schon mal gerne 10 Minuten, Viertelstunde, weil das Tierchen überhaupt nicht hört. Und sprechen Sie mal mit Rollstuhlfahrern, ne, die dann ungebeten einen Hund auf dem Schoß haben.
Das passiert?
Ja, natürlich. Oh,
das ist ja ganz nett. Aber sprechen Sie mit dem Rollstuhlfahrer, wenn einer die Leine hat und der Hund ist auf der anderen Seite und er kommt nicht weiter, weil die Leine im Weg ist.
Habe ich gerade auf dem Weg in der Wallanlage gehabt.
Ja, ist auch nicht
die Leine quer über den Weg, alle Radfahrer standen und haben geschimpft, weil keiner mehr durchkam. Ne? Also es ist... Nein, ich bin ja ein großer Freund davon, dass man eigentlich müsste es doch gehen, wenn man ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt. Sollte eigentlich funktionieren.
Wären wir auch beim Thema E-Roller. Aber die sind im Park wirklich verboten, oder?
Ja.
Schieben darf man sie, aber man darf sie nicht befahren. Ne?
Ja.
Aber das ist doch, neulich ist doch ein Unfall passiert, ne? Da ist ein E-Rollerfahrer, ein 16-Jähriger, angefahren worden, weil er plötzlich abgebogen ist und hinter ihm Auto hat ihn erwischt.
Also ich würde es mir sehr wünschen, in anderen europäischen Ländern ist das auch ohne Probleme möglich. Das ist auch so, dass man den E-Rollern bei uns im Park den Strom abstellt.
Das geht?
Ja, natürlich. Ist technisch überhaupt kein Problem. Ist eine Frage des politischen Wollens.
Und warum macht man es nicht? Weil E-Roller sind ja echt in Ungnade gefallen. In manchen Städten, Paris hat die doch verboten.
Ja, was ich voll und ganz nachvollziehen kann. Weil wir haben alles im Park. Mit drei Leuten auf dem Roller, einen ganzen Rudel, was Rennen fährt. Dann so, können Sie sich ja vorstellen, sonntags der Park ist voll und die schießen da zwischendurch. Das ist unverantwortlich. Also die haben im Park nichts verloren, die Dinger.
Das ist vor allem das Problem ist, sie kriegen die Fahrradfahrer ja noch nicht mal in den Griff, ne?
Genau. Da brauche ich nicht auch noch E-Roller.
Weil es ist ja, viele wissen es, glaube ich, gar nicht, dass auf einigen Wegen eigentlich das Radfahren verboten ist. Da sind ja auch Schilder, wo nur Fußgänger drauf sind, aber da hält sich kein...
Aber die Unwissenheit ist da, glaube ich, vorgeschaltet. Das merkt man schon als Fahrradfahrer, wenn da so ein Schild ist.
Die Unwissenheit, das ist doch keine Unwissenheit. Das ist das einfach...
Nein, vorgeschoben, meine ich.
Ach so, vorgeschoben, ja.
Da hat ja mein Vorgänger sich schon mit rumgeärgert und...
Aber Sie haben es halt auch nie durchgedrückt, ne? Ich weiß, die Studentinnen hatten doch mal so eine ganze Reihe von Vorschlägen und eine Frage war ja, ob man beim Tiergehege wenigstens so Barken aufstellt, dass man da nicht durchfahren kann. Das haben Sie aber auch bis heute nicht gemacht. Warum? Also ich nicht Sie, der Bürgerparkverein,
muss man ja sagen. Ganz ehrlich, das ist einfach aus Zeitgründen liegen geblieben, weil immer irgendwas anderes wichtiger war. Es würde mit Sicherheit mal Sinn machen, das zu tun, da haben Sie vollkommen recht.
Vielleicht schaffen Sie es ja dieses Jahr. Die Leute werden sich alle furchtbar aufregen, also die Fahrradfahrer.
Mit Sicherheit. Ja. Sie können ja gerne mal mit unserem Sicherheitsdienst sonntags durchs Tiergehege gehen, wenn der dort Radfahrer anspricht. Da lernen Sie ganz neue Schimpfwörter kennen.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ich neue Schimpfwörter kennenlerne. Aber versuchen Sie das doch mal. Also ich verstehe nicht so richtig, warum man dann also das wenigstens mal ausprobiert. Ne?
Es ist immer eine Zeitfrage bei uns.
Wir sind doch
klein und privat.
Verstehe. Fährst du auch mit dem Fahrrad durch den Bürgerpark?
Ich fahre auch mit dem Fahrrad durch den Bürgerpark auf den Fahrradwegen.
Das ist vorbildlich.
Selbstverständlich. Einmal die Woche mindestens fahre ich einmal durch den Bürgerpark auf den dafür vorgeschriebenen Wegen. Sehr schön.
Macht das sehr ist viel auch Spaß. Gar kein macht Problem, Spaß, weil die breit genug
macht viel mehr Spaß, als direkt an der Straße zu fahren.
Ich sage ja, das ist eine Frage der Rücksichtnahme und Toleranz. Also ich glaube, da geht ganz viel auch ohne Verbote eigentlich.
Ja, aber das, was Sie sagen, ja, ist...
Also das ist ja nun nachgewiesen, dass es nicht ohne Verbote geht.
Wunschdenken.
Es weckt auch so ein bisschen den Eindruck, das, was Sie sagen, was Sie jetzt über Hundebesitzer gesagt haben und Menschen, die Essensreste liegen lassen und Fahrradfahrer, die nicht da fahren, wo sie sollen und Rollerfahrer, als wenn sich so recht die Menge nicht an die Regeln hält, die für diese Anlage gelten.
Nein. Das ist ein falscher Eindruck. Das muss man ganz deutlich mal sagen. Also ich sag mal, mindestens 98% unserer Besucher benehmen sich sehr, sehr gut. Sonst würden wir auch als Park nicht so gut dastehen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Wie hat mein Vorgänger mal gesagt, das ist so die schweigende Mehrheit, von denen man nicht viel hört und sieht. Die freuen sich über den Park und die benehmen sich auch gut. Und die nehmen auch mal eine Cola-Dose und werfen die auch mal in den Müll rein, obwohl sie nicht von ihnen ist. Also der ganz überwiegende Teil benimmt sich wirklich sehr, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Und davon profitieren wir unheimlich.
Obwohl bei den Fahrradfahren, dass das 98% sind, das wage ich zu bezweifeln, wirklich.
Ich frage von allen Parkbesuchern.
Ja, aber die Fahrradfahrer fahren auf allen Wegen und selbst wenn sie da rücksichtsvoll sind, dann geht es ja noch. Aber wenn sie da durchbrettern und alle zur Seite springen müssen, da gab es doch mal eine Begehung, wo Herr Linnemann noch lebte und da hatten sie gerade eine Begehung, da fuhr auch ein Fahrradfahrer und alle mussten zur Seite springen auf so einem schmalen Weg. Also diese Art von Fahrradfahrern, die gibt es da auch. Wenn man öfter im Bürgerpark ist, dann wird man mindestens mit einem konfrontiert. Also das ist schon so die Regel.
Das ist ein offener Arbeitspunkt.
Aber an den Wallanlagen ist das ja auch so. Und die Wallanlagen sind ja auch ein Park, wo sich die Fahrradfahrer den Fußgängern anpassen müssen. Theoretisch, aber praktisch passen sich natürlich, einfach weil sie Schiss haben, müssen die Fußgänger den Fahrradfahrern an. Ne?
Sie hatten vorhin angedeutet, und das wäre auch eine Frage, die ich noch habe, der Park ist ja eine arbeitsintensive Einrichtung. Wie sieht das aus mit der Personalnot? Finden Sie noch genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Schwierig.
Gärtner vor allen Dingen oder alles möglich? Ja.
Also man muss dazu immer sagen, gute Mitarbeiter. Also es ist schon schwierig geworden. Also wir sind froh, wenn wir so ein bisschen aus unserem eigenen Umfeld was rekrutieren können.
Wie viele Gärtner haben Sie denn jetzt im Moment? Oder wie viele Mitarbeiter? Und wie viele Mitarbeiter?
Mitarbeiter circa 30.
Und wie viele sind Gärtner?
Gärtner so um die 20. Ja. Und da sind wir auch so ein bisschen im Generationswechsel. Also viele Ältere gehen jetzt auch in den Ruhestand. Und das ist durchaus schwierig, dort guten Ersatz zu finden. Das muss man ehrlich sagen. Weil viele Bewerbungen eben qualitativ nicht so hochwertig sind, muss man leider konstatieren. Also wir haben auch Glück. Einer unserer Gesellen macht gerade die Meisterschule und Prüfung. Der kommt bald wieder. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir dann einen eigenen Meister haben bei uns wieder. Wir haben jetzt eine Nachfolgerin für unsere Parkpädagogin finden können, für unsere Frau Graf, die sich um die Kinder kümmert. Das ist eine Dame, die hat vor vielen, vielen Jahren mal ihr freiwilliges ökologisches Jahr bei uns gemacht. Die kennt also auch die Interna, sage ich jetzt mal, das ist sehr schön. Aber wirklich gute Gärtner zu finden, schwierig, muss man wirklich sagen. Hängt auch, muss man auch sagen, mit der Qualität der Ausbildung anscheinend zusammen. Also das, was sich so manchmal bei uns vorstellt, die dann zwar einen Gesellenbrief haben, aber wenn man dann mal nachbohrt, was sie denn so in der Lehre gemacht haben und in den ersten 3 bis 4 Berufsjahren, ist das teilweise relativ dünn. Also es ist nicht so einfach. Also wir bekommen Bewerbungen, ja, aber das ist häufig nicht zielführend, was da so auftaucht. Ja, also es ist nicht so einfach, da jemanden zu finden.
Sie sind ja weit rumgekommen. Welches ist eigentlich Ihr Lieblingspark, wenn Sie den Bürgerpark nicht nennen dürfen und auch keinen anderen bremischen Park?
Och, da gibt's mehrere schöne Parks. Das ist je nach thematischer Ausrichtung.
Naja, wenn man sagen würde, Sie dürfen jetzt einen Park besuchen und wir übernehmen die Kosten, wo würden Sie hinfahren?
Ich glaube, entweder würde ich dann nach England fliegen, nach Heligan in die Lost Gardens oder nach Hetspen Garden in England.
Warum?
Weil die, wie sagt man so schön, der Geist, der in den Gärten herrscht. Wenn man dort reinkommt, einfach der Spirit, das ist schon speziell. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das ist einfach die Struktur in den Gärten, wie so ein Garten aufgebaut ist. Da merkt man einfach, der ist mit sehr, sehr viel Fachwissen, aber auch mit sehr viel Herzblut angelegt worden und auch gepflegt worden. Gleiches gilt mit Sicherheit auch für die Wörlitzer Gärten hier bei uns in Deutschland. Sind auch ganz toll. Oder Kassel Wilhelmshöhe ist auch so eine fantastische Anlage. Da ist wirklich bis ins Detail sind die durchdacht. Das merkt man einfach dann auch gut. Auch als Fachmann hat man da ein anderes Auge. Mhm. Aber dann weiß man, was man sich da so bei überlegt hat. Das ist schon toll. Da gibt's schon ganz tolle Gärten.
Dass die Briten sind ja nun bekannt für ihre tollen Gärten, ne? Dass auch die Privatleute da so viel reinstecken oder so. Wissen Sie eigentlich, woher das kommt?
Das ist mir auch nicht bekannt. Ich kenne natürlich die Historie der englischen Gärten, die natürlich aus
durch Königshäuser und so wahrscheinlich
durch die Aristokratie. Ja, genau. Es war zum einen natürlich das Geld da beim britischen Empire. Es gab eben genügend Adlige oder auch betuchte Kaufleute, die halt Unsummen in ihre Gärten investiert haben.
Aber das muss in Deutschland ja auch so, oder in Europa,
Westeuropa. Die waren doch dann auch Vorbild für die deutschen,
genau,
Kaufmannsgärten, die großen.
Ja, da hat man dann gerne Herr Fürstbückler, ne, seine Herrentour nach England und hat sich dort inspirieren lassen. Das waren die Vorbilder.
Und Frankreich?
Frankreich war natürlich als Beispiel bekannt, Ludwig, das, also aus dem Absolutismus, Barockgärten, da war Frankreich natürlich das berühmte Beispiel. Bei der folgenden Epoche der Landschaftsgärten, die auch Vorbild für uns waren, da war es dann mehr England. Das hing dann auch mit gesellschaftlichen Prozessen zusammen. England war dann ja schon teilweise konstitutionelle Monarchie, also da hat man andere Gesellschaftsformen einfach auch gehabt. Das häufig spiegeln sich ja die Gartenmoden oder Gartenepochen auch mit gesellschaftlichen Veränderungen.
Ja, interessant, ne?
Ja, also der Barockgarten in Versailles mit Ludwig dem 14., das ist ja ein Ausdruck der absolutistischen Macht, auch über die Natur mit seinen ganzen geschnittenen Hecken und das Ausufern des Gartens. Man hat die Gärten ja auch so angelegt im Absolutismus, dass man kein Ende gesehen hat. Ne? Also die Alleen, die gingen ja bis zum Horizont quasi. Also mit anderen Worten, er hat nicht nur seinen Garten gehabt, sondern er hat quasi die ganze Welt beherrscht.
Das ist als Bürgerparkdirektor, die können sich da nicht ausleben, ne? Sondern steht unter Denkmalschutz, muss so erhalten bleiben im Großen und Ganzen, wie es ist. Sie können da irgendwie nicht kreativ großartig tätig werden oder wo leben Sie sich kreativ aus, Sie und Ihr Team?
Das ist im Detail, wie man so schön sagt. Wir dürfen natürlich nicht an der Grundstruktur ändern, das möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, der Garten hat nach wie vor seine Qualität.
Ja, aber im Jahr 2080, wenn man dann sagen würde, und dann hat Deutschland die und die Gärten entwickelt, das geht nun mal im Bürgerpark nicht, ne?
Das ist richtig, ja.
Wo können Sie sich denn ausleben?
Das ist immer, es ist so viel im Kleinen zu entscheiden bei uns, wo wir dann aber auch dieses Bild des Parks für die nächsten Jahrzehnte mitprägen. Oder jetzt gerade renovieren wir sehr aufwendig einen Spielplatzbereich. Da muss auch sehr viel geplant werden.
Aber damit wird man keine Parkgeschichte schreiben, schätze ich mal.
Das ist richtig, aber den Anspruch habe ich auch nicht. Wenn ich den Park, ich sage jetzt mal, in einem besseren Zustand weitergebe, als ich ihn übernommen habe, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden unter den Rahmenbedingungen. Und es ist einfach ein fantastischer Park. Das bestätigen uns auch immer viele Gäste von außerhalb, die auch andere Landschaftsparks kennen. Die sind schon sehr angetan.
Und vor allem ohne einen Cent Steuergeld.
Ja.
Das ist ja wirklich, das ist das Besondere. Dieser Park in dieser Qualität ohne staatliche Zuschüsse.
Und da fließt auch viel Kreativität rein, um das Geld zu generieren.
Obwohl Sie ja mal drauf und dran waren in diesem kritischen Jahr, ne? Von der Stadt Geld nehmen zu können.
Ja, naja,
aber es ist nicht dazu gekommen. Ne?
Sagen wir es mal so. Also Mercedes-Benz oder Intel bekommt auch staatliche Fördergelder.
Ja, aber es ist nicht dazu gekommen beim Bürgerpark, oder?
Nein, das ist von der Stadt abschlägig beschieden worden.
Was ja eigentlich gut ist, weil es ihre Unabhängigkeit natürlich garantiert. Sie müssen sich mit keiner Partei gutstellen. Ne?
Nein. Also wir gucken natürlich auch nach Fördergeldern. Da lüge ich nicht. Also wir werden jetzt die Emma Bank werden wir renovieren müssen. Das wird wahrscheinlich auch 120.000 Euro kosten.
Da müssen Sie sich doch mit den Parteien gutstellen?
Nein. Da gehen wir dann zum Beispiel zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Ja, verstehe.
Na, oder wir gucken halt, wo es andere
private
Fördertöpfe gibt. Ja. Ne? Und natürlich ganz viele private in Bremen. Ja. Das bedeutet dann viele Klinken putzen. Also bei dem Spielplatz zum Beispiel, das werden Kosten sein, ich schätze mal so von 150.000, 170.000 Euro. Und da haben wir auch zum großen Teil private Spender.
Hm. Eine Frage habe ich noch. Und zwar hat ja die Bürgerpark-Tombola das zweitbeste Ergebnis seit es den Euro gibt, eingefahren. Wie erklären Sie sich das? Jetzt, wo die Teuerungsraten hoch ist, wo alle klagen darüber, ich meine jetzt in dem Monat vielleicht nicht, aber grundsätzlich viele wirklich auch merken, dass die Lebenshaltungskosten angestiegen sind. Wie kommt das?
Also zum einen muss ich sagen, unser Herr Hoppe, unser Geschäftsführer, macht natürlich einen super Job.
Aber den in Vorjahren auch wahrscheinlich.
Ja, aber der ist schon sehr agil hinterher, attraktive Preise zu bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Bürgerpark. Ich höre das ja von vielen Besuchern, das ist ja für viele ihr Ablasshandel. Das heißt,
ja, klar.
Wir kaufen 3 Lose, damit habe ich meinen Soll für dieses Jahr beim Bürgerpark erfüllt. Mhm. Darüber natürlich auch. Und es hängt natürlich auch am guten Image des Bürgerparks, dass man da gerne dann mal Geld investiert.
Aber dass es jetzt das zweitbeste Ergebnis ist, vorher waren ja mal so Jahre, wo man dachte, dann haben die Leute sich beschwert, dass die Lospreise so teuer geworden wären. Inzwischen ist der Preis akzeptiert, hat man so den Eindruck. Ja. Ne? Aber da hatte man ja eher Sorgen, dass das Ergebnis so gut sein würde. Ne? Also wir wissen so ganz genau, woran es gelegen hat, weiß man nicht.
Wie gesagt, unser Herr Hoppe ist da sehr, sehr agil, um da auch attraktive Preise immer
wenn
wieder zu kriegen.
Wenn dem jetzt nicht die Ohren klingeln, aber wenn so der den Podcast so jetzt nicht hört, dann ist alles vergebens.
Und er macht ja sehr, sehr viel Werbung. Und wir machen natürlich im Hintergrund auch viel Werbung für die Tombola. Und da kommt das eine zum anderen, muss man einfach so sagen.
Ja. Wer nutzt den Park eigentlich? Sind das alles Bremerinnen und Bremer, die mit dem Fahrrad eben vorbeikommen? Oder gibt es da auch einen größeren Radius?
Überwiegend natürlich die Bremer. In erster Linie immer die Bremer aus den Stadtteilen, also Schwachhausen, Findorf, für die berühmte Nah- und Feierabenderholung. Dann zum Wochenende die, ich sag jetzt mal, restlichen Bremer, die dann eben auch gerade mit kleinen Kindern kommen zu den Spielplätzen.
Zu den Veranstaltungen.
Ne? Aber auch überregional. Also wir haben ja immer wieder die Anrufe aus der Umgebung auch. Und dann sieht man ja auch immer mal wieder im Weserkurier, wenn die Befragungen sind, Städtetouristen. Ich glaube, Bürgerpark ist immer an dritter Stelle. Ne? Bei den Zielen, bei Städtetouristen, die nach Bremen kommen. Was besuchen sie in Bremen? Da sind wir meistens so dritter, vierter Platz. Wir besuchen den Bürgerpark. Also da sind ganz viele Städtetouristen auch, die bei uns durch den Park gehen und sich das angucken.
Schon allein alle Touristen, die im Parkhotel übernachten, wäre ja merkwürdig.
Was ja das Gros ist.
Bitte?
Was ja das Gros ist.
Was nicht das Gros ist, aber nichtsdestotrotz, das Parkhotel vermarktet den Park natürlich besonders. In welchem Hotel, das ist wirklich, glaube ich, relativ selten, ist man mitten in einem so wunderbaren Park. Ne?
Ja.
Das ist schon ein Stern der 5 Sterne gehört eigentlich dem Bürgerpark, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten.
Für die Aussicht.
Danke, haben Sie jetzt gesagt.
Ja, das habe ich jetzt gesagt. Das ist auch nicht böse.
Wie viel Zeit soll ich mir denn als Bürgerpark-Nichtkenner, wie viel Zeit soll ich mir denn nehmen für einen Spaziergang, um einen vernünftigen Eindruck zu bekommen?
Also wenn ich eine Führung durch den Park mache, die Eingangsführung, 1,5 bis 2 Stunden.
Und ich verlaufe mich da immer noch, muss man sich mal vorstellen.
Der Park funktioniert einwandfrei. Es geht ja nicht darum, schnell durchzukommen, sondern der Weg ist das Ziel.
Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, sind ja auch die Ziele im Park, die Gastronomie und der Minigolfplatz und so. Ne? Die sind wirklich auch alle, das ist wirklich gut getroffen.
Also die klassische Runde, wenn ich eine Führung mache, ich sag mal vom Parkhotel Meierei und zurück, da sind sie so 1,5 bis 2 Stunden unterwegs, je nachdem, wie viel Zeit sie sind.
Gehen Sie da schon stramm oder ist das schon entschleunigt?
Das ist entschleunigt, das kommt aber immer auf die Gruppe an. Manchmal muss man auch ein bisschen Gas geben.
Manchmal muss man sich auch auf eine Bank setzen und gucken. Man kann ja so schön von der Meierei aufs Parkhotel gucken. Und wenn dann noch die Kühe auf der Wiese stehen, dann kommt man gar nicht weg. Dann sind 1,5 Stunden vielleicht auch.
Und wenn ich dann ein Buch aus dem Rucksack nehme, dann brauche ich 3-4 Stunden
auf
länger.
Nur auf den Liegewiesen, nicht etwa auf den Wiesen, wo extra überall Schilder stehen, betreten verboten. Das ist auch, manche haben damit auch Schwierigkeiten, muss man sagen. Ne? Komischerweise, obwohl es genug Stellen gibt, wo man sich auf die Wiese setzen kann. Ja.
Ja. Aber das ist auch eine Besonderheit im Park, dass wir diese Nutzungsdifferenzierung haben. Auch wenn es immer ein bisschen Arbeit macht, das allen nahe zu bringen. Aber die meisten nehmen das gerne wahr. Und viele sitzen jetzt auch auf den Bänken vor dem Parkhotel und gucken eben über die Wiesenflächen, wenn die so hoch stehen. Das ist auch schon was Besonderes. Wenn der Wind da durchgeht, das ist auch schon schön. Muss man wirklich sagen. Wo haben Sie denn sonst große Wiesenflächen in der Stadt, wo man sowas mal sehen kann?
Ja. Das stimmt, es gibt Flächen in der Stadt, da möchte man sich aber lieber nicht hinlegen.
Ja, das kann durchaus sein. Aber ich könnte jetzt sagen, in die Futterwiesen sollte man sich auch nicht reinlegen, weil da sind genug Zecken drin.
Nee, aber ich sag ja auch, das ist ja alles ordentlich beschriftet, wo man drauf geht. Oder man sieht es ja auch meistens an den Leuten, wo man hingehen darf und nicht. Aber interessanterweise, manche sitzen halt mitten in der Futterwiese dann.
Und da hat dann mein Vorgänger extra vor der Melchersbrücke auch noch eine Liegewiese, wo man sich auch ins hohe Gras legen genau. kann, auch noch
das ist da, wo immer die Shakespeare Company auch auftritt.
Ja, ja, genau.
Genau, das muss man ja auch noch erwähnen, die, solche Veranstaltungen, die im Park sind, Traditionsveranstaltungen, Musik und Licht und so weiter.
Ja. In diesem Jahr haben wir dann auch noch die Bremer Philharmoniker, die machen so einen Parkrundgang. Ich würde mich freuen, wenn wir das etablieren könnten. Das wird auch mal sehr gut angenommen, die Jugend.
Das heißt, die spielen an verschiedenen Stellen im Park?
Ich glaube, die haben 10 oder 12 Punkte, wo dann kleine Ensembles stehen und die spielen dann. Das haben wir auch schon mal mit dem Jugendsinfonieorchester gemacht und das wird eigentlich mal sehr gut angenommen. Das finden die Leute sehr schön.
Alles klar.
Ja.
Das waren meine Fragen.
Haben wir irgendwas vergessen, was wir unbedingt über den Bürgerpark noch erzählen müssten? Hottest News sozusagen?
Eigentlich nicht. Wie gesagt, wir freuen uns im Moment. Das ist so unser heißes Projekt, ist die Spielplatzrenovierung, die große, oben an der Parkallee. Da freuen wir uns drauf. Die sollten so in 3 bis 4 Wochen fertig sein. Und dann haben wir da einen ganz tollen neuen Spielbereich. Also da freuen wir uns im Moment am meisten drauf. Und der Rest, Shakespeare ist in Sicht, Musik und Licht, die Vorbereitungen laufen. Also alles so der Normalbetrieb, sage ich.
Und wenn
mal.
Das Wetter so wechselhaft bleibt, wie es jetzt ist, wäre es gut für den Park.
Ja. Im Moment ja, muss man wirklich sagen.
Nur da können wir alle, kann man noch so viel machen, da können wir nur nichts dran ändern.
Nach den trockenen Jahren wäre das schon ganz gut, wenn wir mal ein bisschen feuchter hätten im Sommer. Ja.
Gut, Herr Großmann, dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Herr Brandt.
Wiederhören, bis nächste Woche.
Genau. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.